Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zunächst einen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, und zwar dort den Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Liebe Gemeinde, diese Predigt heute steht im Zusammenhang einer Reihe von Predigten, die ich über die letzten Worte von Jesus am Kreuz halte. Vieles ist schon gesagt worden. An dieser Stelle steigen wir aber jetzt relativ hart in das Geschehen ein, nämlich genau in diesen Moment, in dem Jesus am Kreuz hängt und tatsächlich stirbt, tatsächlich den Geist übergibt und kurz vorher diese Worte sagt. Die Predigt soll heute ausschließlich über die Aussage von Jesus gehen: Es ist vollbracht. Wie gemeint, als Jesus am Kreuz sagte, dass es vollbracht ist, da war wirklich alles vollbracht. Es hört sich banal an, aber ich habe bewusst diesen Satz an den Anfang dieser Predigt gestellt. Jesus meint tatsächlich ernst, dass jetzt alles vollbracht ist, wenn er sagt, dass alles vollbracht ist. Und das gilt in vielerlei Weise. Und ich möchte einige, wenn auch sicher nicht alle Aspekte davon heute in der Predigt versuchen zu behandeln. Als allererstes wollen wir aber noch einmal festhalten, dass in diesem Moment, in dem wir hier einsteigen, das Leiden von Jesus am Kreuz seinen absoluten Höhepunkt erlebte. Also wenn wir von Höhepunkt reden, meinen wir wirklich das höchste, absolute, jemals dagewesene Leid. Es ist selbstverständlich, dass wir uns als Menschen das im Grunde gar nicht vorstellen können. Ich möchte uns auch auf gar keine Reise dazu einladen, weil die sonst in billigen Bildern in unserem Kopf endet. Aber halten wir fest, dass kein Mensch auf der Erde je mehr leiden konnte als Jesus in diesem Moment. Auch dieses Leiden und dieser Leidensweg war vollendet und vollbracht. Auch so mit der Perspektive, dass es keine größere Qual auf der Erde gab, aber auch geben wird. Es war der Höhepunkt der Demütigung und der Folter. Welch ein scheinbarer Triumph der Hölle über den Himmel. Nach Tagen voller Leid und Schmach, körperlicher Zerschmetterung und Marter sah alles so aus, als hätte Adam recht gehabt, als er die Frucht nahm. Das Schicksal der Welt lag scheinbar doch in der Hand der Menschen. Die Menschen hatten die Herrschaft erlangt über diesen unglaublich gefährlichen Mann namens Jesus. Er war in ihren Händen, die Macht war bei den Menschen. Hatten nicht auch die Juden in diesem Moment gewonnen? Wollten sie ihn nicht loswerden? Waren sie ihn nicht losgeworden? Den, der da ständig Unruhe stiftete? Da hing er nun in seiner Schmach, wehrlos und hilflos. Wo war nun sein Reich? Wie jämmerlich hing er da, wie schwach und kraftlos war sein Reich, wenn es überhaupt eins gab, im Vergleich zu dem sichtbaren Reich der Juden, die wieder einmal in den Dienst der Römer gespannt waren, Aber dennoch hatten sie mehr als dieser Mann dort am Kreuz. Wie stark sahen die Römer aus? Sie hatten den dummen Juden doch ihren eigenen König geschwächt, dem sie auch noch den Gehorsam verweigerten. Wie souverän waren doch die Heiden, die entspannt zuschauten wie der lachende Dritte. Selbst Feinde lagen sich in den Armen, Pilatus und Herodes waren wieder versöhnt, politisch gesehen. Wie jämmerlich schwach war Jesu Armee, seine Jünger, wenn man sie einmal so bezeichnen will, also als Armee, zerstreut und verwirrt, fielen sie mehr durch die Gegend, als dass sie irgendeinen Plan hatten. Alles lief ins Chaos. Aber genauso falsch wie diese Beurteilung, die ich eben angeführt habe, genauso falsch in der Beurteilung im Grunde handeln wir auch sehr oft, wenn wir die Dinge rein auf das Sichtbare reduzieren. Also rein weltlich analysieren, rein faktisch analysieren. Und ich sage einmal rein diesseits orientiert. Wenn tatsächlich unsere Argumentation aufhört mit dem, was wir sehen und was wir dort gesehen haben, können wir tatsächlich zu diesem Schluss kommen, wie ich es eben gesagt habe. Jede Menge Sieger außer Jesus. Jede Menge Fakten, die dagegen sprechen, dass hier irgendetwas Gutes passiert sein könnte. Was wir aber bestimmt nicht zum ersten Mal hören, ist doch, dass es viel besser ist, wenn wir alle Dinge, die um uns herum geschehen, geistlich betrachten. Also ich meine damit nicht die Fakten weglassen, sondern das Geistliche betrachten. Schauen wir noch einmal auf das, was dort geschehen ist, vielleicht mit dem Hinweis darauf, dass wir es auch geistlich betrachten sollen. Als Jesus am Kreuz hing, da hatte ihn jeder und alles verlassen. Noch nicht einmal ein Schlückchen Wasser konnte er am Ende bekommen. Noch nicht einmal einen kleinen Moment des Trostes und der Linderung kam ihm zu. So tief war er in dem Moment gesunken. Und viel schlimmer noch, was wir auch lesen am Anfang unseres Verses, statt Wasser gab man ihm noch Essig. Essig hat diesen schlechten Effekt, dass wenn man Essig trinkt, dieser Essig dem Körper noch Wasser entzieht. Also genau das Gegenteil bewirkt von dem, was Wasser gebracht hätte. Das ist die faktische Analyse des Essigs. Tatsächlich war es aber so, dass wir dafür eine Verheißung haben, dass unser Heiland am Kreuz im letzten Moment eben getränkt wird von Essig. Und denken wir daran, dass die Menschen Jesus nicht Essig gaben, weil sie nichts anderes fanden und dachten, Essig sei besser als gar nichts. Nein, sie gaben ihm in diesem Moment noch einen zusätzlichen Spott zum Abschied mit auf dem Weg. Was wir hier nicht lesen, aber zum Beispiel im Markus-Evangelium ist, dass Jesus nach seinem Vater gerufen hatte, aber die Spötter es absichtlich vermutlich falsch verstanden. Sie dachten, er riefe nach Elia, dem Propheten. Tatsächlich rief er aber nach seinem Vater. Und dort im Markus-Evangelium, wir lesen es in Kapitel 15, wenn es jemand notieren mag oder nachlesen mag, da rufen sie, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Was im Endeffekt nichts anderes ist als sowas wie, lasst uns sehen, ob der Retter einen Retter hat. Wenig hatten sie verstanden. Wie konnte jemand denken, Jesus stünde unter Elia? Wie konnte jemand denken, dass Jesus einen Retter brauchte und dabei noch sein Leiden verstärken? Wie konnte jemand nur so dumm sein? Aber viele dachten so. Nein, diese bemitleidenswerte Person sah ja auch nicht aus wie ein Retter. Alles sah so aus, als hätte er einen Retter nötig. Aber stellen wir uns doch diese Frage in Bezug auf Jesus. Hatte Jesus einen Retter nötig? Er hatte Menschen geheilt. Er hatte Stürme gestillt. Gerade vor kurzem darüber gehört. Er hatte Hungernde gespeist. Er hatte Tote auferweckt. Er hatte Dämonen ausgetrieben. Er hatte ganz banal eine Hochzeitsfeier gerettet und Wasser zu Wein werden lassen. Und er hatte auch, vielleicht am rätselhaftesten, Menschen die Sünden vergeben. Er hatte den Menschen das Gesetz Gottes ausgelegt und ihnen den Vater gezeigt. Er hatte den Menschen das Ende der Welt und sein Reich erklärt. Er hatte ihnen die Zukunft des Tempels vorausgesagt, denen die Dreieinigkeit erklärt. Hat all das gereicht, dass sie Jesus erkannten? Hat all das gereicht, dass sie erkannten, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist? Er hatte seinen Zuhörern sogar ausdrücklich gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hatte alles das gereicht, um Christus zu erkennen? Nein. Tatsächlich erkannte niemand, dass der König der Könige den Leidensweg gehen musste, um die Menschheit zu retten. Er hat ihnen aber auch gesagt, das müssen wir ehrlicherweise ergänzen, dass sie und warum sie ihn nicht erkennen konnten. Wenn er auf seine Abstammung schaute, wer wird den Messias verpassen? Wer denkt, er sei in der richtigen Familie, der wird den Messias verpassen. Wer Abraham im Fleisch nachfolgen will, der wird sterben, weil er ein Kind Satans ist. Im Fleisch, da gibt es keine Rettung. Und dennoch kann man erkennen, wie die Menschen handeln, wenn sie all dies hören. Wie die vor dem Kreuz standen und Essigschwämme hochhielten, die Jesus keine Linderung gönnten. Ebenso warteten diese Menschen darauf, dass ein Mensch wie Elia kommt, um Jesus zu retten. So argumentierten theologisch gebildete Menschen, bedenken wir das. Heute, wenn wir uns umdrehen und mit anderen reden, da wird noch viel platter argumentiert. Man würde sich manchmal wünschen, dass die Argumentation wenigstens ein bisschen tiefergängiger, ein bisschen theologischer wäre. Banale Argumente hören wir doch. Gott ist schon lange von der Bildfläche verschwunden. Er schläft doch nur noch. Guckt euch doch das Land an. Guckt euch die Unglücke an. Und so weiter und so fort. Wer glaubt denn noch den Märchen? Banal. Auf einfachster Ebene. Man nimmt einfach Glaubende nicht ernst. So warten die Leute am Kreuz auf gute Freunde, die ihnen viele Lobe zusprechen, wie fromm sie doch sind, wie gut sie ihr Leben führen, wie gut sie die Regeln einhalten, wie gut die Äußerlichkeiten sind, wie toll und herausragend ihre Familienstammbücher sind. Schon in der dritten Generation wohnen sie in Gießen. Was soll da passieren? Das sind die Trostspender und die Verlorenen, die uns gefallen im Leben. Und dann gibt es dann noch einen Trostspender, der uns unser Leben auch so richtig lebbar macht. Das ist Spaß und Leidenschaft. Tröstet uns auch sehr gut und bestätigt uns in dem, was wir haben. Viel banaler als damals in der Argumentation. Aber auch, und bedenken wir, damals am Kreuz, als die Menschen Jesus verachteten, gab es auch Menschen, die schon lange weggingen, die sich schon lange von Jesus gelöst hatten, die schon lange alleine liefen. Wir haben vorhin in der Lesung Apostelgeschichte 2 gelesen, auch bewusst unter dem Aspekt, dass dort alle Menschen als Schuldige an der Kreuzigung von Christus genannt werden. Tatsächlich ist es so, dass Petrus nicht das Jahre der Auslegung braucht, sondern sofort in seiner ersten größeren Ansprache erkennt, dass es dort weder die eine noch die andere Gruppe war, sondern dass tatsächlich alle Menschen sich von Jesus abgewendet hatten. Und deshalb alle Menschen auch daran schuldig sind, dass Jesus getötet wurde. Keine komplizierte Erkenntnis von Petrus. Wenn jedes Kind versteht, dass man sich nicht einfach umdrehen darf, wenn ein hilfloser, gequälter, leidender Mensch neben einem liegt und leidet oder was auch immer oder bis zum Tod gequält wird, von mir aus, dann kann man nicht einfach wegrennen und sagen, ich war's nicht. Man kann sich nicht in den Alltag flüchten, um mal wieder die Erwachsenenbrille zu nehmen und dann sagen, naja, ich hatte so viel zu tun, da habe ich doch glatt die Kreuzigung verpasst. Mensch, wenn du das Kreuz schon lange links liegen gelassen hast, dann bist du genau einer von denen, die vor Termindruck, vor was auch immer, die Kreuzigung verpasst haben. Welche Ausrede zählt denn? Welche Ausrede können wir anführen, zu sagen, naja, ich war nicht dabei, ich war es nicht, die anderen waren es. Und eigentlich sind wir ja auf dieses Thema gekommen, weil wir uns gefragt haben, brauchte Jesus denn einen Retter? Stellen wir die Frage einmal anders. Wer eigentlich braucht also einen Retter? Ganz praktisch, wenn wir das simpelste Beispiel der Welt nehmen. Sind zwei Männer ins Wasser gefallen, einer kann schwimmen und der andere nicht. Und die einfache Frage, wer braucht denn einen Retter? Relativ einfach zu beantworten. Natürlich der, der nicht schwimmen kann. Der, der schwimmen kann, der nimmt seine Hände und schwimmt ans Ufer. Naja, vorausgesetzt, das ist irgendwas, irgendein beschwimmbares Wasser. Fantasie bitte in Grenzen halten. Das ist ein einfaches Beispiel. Der, der nicht schwimmen kann, geht unter. Der, der schwimmen kann, schwimmt einfach ans Ufer. Und das trennt uns auch in unseren Gedanken. Im Grunde, wenn wir ganz ehrlich sind, denken wir alle, wir können schwimmen. In unserem Leben denken wir alle, wir können schwimmen. Wir denken im Grunde, egal ob wir Christ sind oder nicht, und ich meine, das gilt für jeden Menschen, genau aus diesem Grund bekennen wir unsere Sünden in Bezug auf Gott und andere Menschen, weil wir glauben, wir können schwimmen. Beim Wasser ist diese Regel ziemlich klar. Es ist ziemlich einfach und es ist ziemlich banal. In Bezug auf geistliche Dinge ist es im Grunde auch so banal. Wir müssen nur einige klare Aussagen der Bibel akzeptieren. Zum Beispiel das, was wir im Psalm 14 oder im Psalm 53 lesen. Dort ist uns gesagt, dass keiner von uns schwimmen kann. Dass es keinen Mensch gibt, der schwimmen kann. In geistlichen Dingen, in Bezug auf Gott, gibt es keinen, der vor Gott gerecht sein kann. Paulus zitiert das dann in den bekannten Versen in Römer 3. Ja. Noch jemand, dem das nicht gefällt, was ich sage? Was uns bleibt, ist die Erkenntnis, dass wir das Beispiel so lange drehen und wenden können, wie wir wollen. Letzten Endes gibt es keinen von uns, der die Möglichkeit hat, zu schwimmen, sich auf Gott zuzubewegen, sich an das rettende Ufer zu begeben oder in irgendeiner Weise zu flüchten. In geistlichen Dingen hat sich der Mensch eben nicht unter Kontrolle. Einem Hund kann man vielleicht etwas beibringen. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die wir unter Kontrolle haben. Der Lichtschalter ist unter unserer Kontrolle. Wir können das Licht so lange an- und ausschalten, bis die Birne rausfliegt. Aber in geistlichen Dingen können wir es eben nicht. Es fällt dem Menschen sehr schwer. Er wird sehr leicht den Lichtschalter und die geistlichen Dinge vertauschen. Aber letzten Endes ist genau dies die Erkenntnis, die wir haben müssen, dass wir selbst diese Kraft nicht haben. Daraus können wir auch schließen, dass kein Mensch von sich aus die Kraft und die Möglichkeit gehabt hätte, Jesus am Kreuz richtig einzuschätzen. Gute Beispiele dafür sind die Jünger, die am Anfang immer nur kleine Teile von Jesus verstanden und danach auf einmal für diese Erkenntnis, die sie hatten, bereit waren, ihr Leben zu geben. Was hatte sich da verändert? Das, was sich tatsächlich verändert hatte, war die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Erst tatsächlich, als der Heilige Geist in ihr Leben kam und ihnen Jesus wirklich erkenntlich vor Augen führte, da verstanden sie alles. Da wurden sie von dem Geist in die Erkenntnis geführt, so wie wir es lesen. Das ist im Übrigen das, was Jesus selbst auch von dem Heiligen Geist ankündigt. Das, was er tun wird und das, wo er uns hinführen wird. Wir haben darüber auch letzte Woche in der Bekenntnisunterweisung zum Heidelberger Katechismus etwas gehört. Es gibt tatsächlich Unterschiede bei den Menschen. Denken wir nur an so banale Beispiele wie Israel, kurz vor dem verheißenen Land stand und ein Botschafter aussandte und alle dieses Land für uneinnehmbar hielten. Kamen nur zwei Männer zurück. Die sagten, ja, da sind Riesen, es wird schwierig, aber mit Gottes Hilfe wird es klappen. Das im Endeffekt, um auch zusammenzufassen, was ich vorher bereits angedeutet hatte, das ist der Unterschied zwischen der rein faktischen weltlichen Analyse und der Perspektive auf das Geistliche. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir die Dinge eben nicht nur von den Fakten beurteilen, sondern dass wir sie geistlich beurteilen. Wenn ihr mehr über den Heiligen Geist verstehen wollt, lest am besten Johannes 16, in dem viel über ihn gesagt ist. Also, wann immer sich in uns die Regung auftut oder wir wegsehen von dem, was uns an Fakten umgibt, dann ist es das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir mehr auf Gott schauen, mehr auf Christus schauen. Dann stellt uns der Heilige Geist den Retter vor und nicht den Loser. Dann wird unsere Perspektive auf das Kreuz, auf den sterbenden Christus, eben nicht mehr die Perspektive des Leidenden und des Verlierenden, sondern des Gewinners. Und je öfter das in unserem Leben passiert, desto mehr werden wir auch in das Bild dieses Gewinners hineinverwandelt. Wir nehmen immer mehr diese Eigenschaften an. Wir wollen immer mehr von dem, was dieser Loser, Gewinner dort hat. Wenn wir Jesus immer faktisch als Loser sehen, werden wir auch immer mehr davon annehmen. Sehen wir ihn geistlich als Gewinner und werden wir geführt vom Heiligen Geist, dann verwandeln wir uns immer mehr in ihn hinein. Und dazu gehören einige geistliche Übungen. Im Übrigen das, was die Gemeinde am Anfang auch als allererstes tat. Wenn wir das nachlesen wollen, gerne den viel zitierten Vers in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort lesen wir das ganz einfach aufgezählt. Die Gemeinde kam zusammen zum Gebet. War noch nie wirklich im Trend, aber ist immer wichtiger. Denn ich glaube, gerade da setzen Fakten und Zeitgeist und Terminkalender am allerschlimmsten an, dass wir aufhören und vergessen zu beten. Nicht um irgendeine Pflicht zu erfüllen, sondern weil wir erkennen, dass die Fakten nicht ausreichen. Bibelstudium, das brachte die ersten Christen zusammen. Lehre, 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 Lehre. Da gab es Lehrer und da gab es Jünger, da wurde ausgebildet in Erkenntnissen, in der Wahrheit. Und natürlich die Gemeinschaft, das Gemeindeleben, das Abendmahl. Damals hatte man sogar die Güter zusammengetan, die Not der einzelnen Menschen zu beheben, indem die Gemeinde sich diese Aufgaben annahm. Gebet, Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, das waren die Dinge, die die Gemeinde zusammengehalten hat am Anfang. Tatsächlich sind diese Dinge auch die Abgrenzung zur Welt. Wer das nicht tut, der lebt letzten Endes genauso wie jemand in der Welt. Der lebt in einer völlig diesseitsbezogenen Perspektive. Und er sollte meiner Meinung nach sofort damit aufhören, diese Goldschätze zu verachten. Es geht nicht dabei um die Frage, was besser ist, sondern es geht dabei um die Frage, was richtig ist. Es geht nicht darum, ob man zu irgendwas motiviert ist, sondern es geht um die Frage, was richtig ist. Tatsächlich ist alles andere falsch. Und wenn es falsch ist, muss man damit aufhören. Wir könnten uns jetzt gedanklich einige Zeit nehmen und uns fragen, wann haben wir denn das letzte Mal aufrichtig gebetet und vertrauen darauf, dass alles, was wir sehen, nicht ausreicht. Wann hat deine Bibel das letzte Mal dein Gesicht gesehen? Welche Ausreden hast du, um der Gemeinde fernzubleiben? Die ersten Christen haben es uns eigentlich im Grunde ganz gut vorgemacht. Wir können das ganz gut nachmachen. Ich möchte an dieser Stelle aber den ersten Teil der Predigt abschließen. Und zweite kann nicht mehr so lange dauern, weil uns dann die Zeit sicher wegläuft. Aber ich möchte noch auf einiges intensiver eingehen, was ich mal die andere Seite der Medaille genannt habe. Wir haben ja jetzt betrachtet, was das Leiden Christi für eine Bedeutung hat. Aber in unserem Predigtvers heißt es ja auch ganz genau, dass Jesus davon redet, dass es vollbracht ist. Das klingt gar nicht danach, dass sich jemand machtlos und schwach fühlt, sondern es klingt eher nach Stärke. Es ist vollbracht, sagt jemand, der sein Werk vollendet hat. Und ich möchte uns noch an dieser Stelle einen Vers, einen Abschnitt und zwei Verse daraus noch einmal zitieren, damit wir in die richtige Perspektive in dieses Gewinnen und Vollbringen kommen. Und zwar aus Offenbarung 17. Wer mag, kann gerne mitlesen, Vers 14 bis 17, aber ich lese uns diese Verse mal vor, damit wir einheitlich da durchkommen. Offenbarung 17, kein einfaches Kapitel, in dem es letzten Endes um die Hure Babylon geht. Aber mir geht es um zwei Dinge. Viel ist die Rede von Mächten, auch von Gott selbst. Aber es geht mir vor allem um den Vers 14, um die Gemeinschaft von Christus mit den Auserwählten. Und es geht mir um den Vers 17, der uns zeigt, dass Gott hier seinen Plan und seine Absicht umsetzt, dass all dies im Ratschluss Gottes liegt. Offenbarung 17 ab Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Getreuen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind das Tier. Diese werden die Hure hassen und sie einsam machen und nackt und ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Es geht mir vor allem darum, dass wir in zwei Perspektiven kommen und zwei Dinge verstehen. Dieser Krieg mit Christus, dieser Krieg mit dem Lamm, das für uns gestorben ist, hat tatsächlich etwas zu tun, dass wir Gemeinschaft mit Christus haben. Dass Gott tatsächlich an dieser Stelle die Auserwählten im Blick hat. Dass es ihm tatsächlich um die Auserwählten geht. Und es geht mir auch darum, dass hier Gott tatsächlich einen Plan hat, der so ganz genau umgesetzt wird. So wird es nämlich auch noch einmal, wenn wir noch eine andere Stelle einführen. Jetzt kommen wir zu Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, 26 bis 28 wird in 26 und 27 von dem Kampf der Mächte geredet und in Vers 28 heißt es, um zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor beschlossen hatte, dass es geschehen sollte. Jetzt lese ich die ganze Passage. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich miteinander, wieder den Herrn und wieder seinen Gesalbten. Ja, wahrlich, es haben sich versammelt in dieser Stadt wieder deinen heiligen Sohn Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und dem Volke Israel, alle gegen Jesus, um zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor beschlossen hatte, dass es geschehen sollte. Alles unter Kontrolle. Liebe Gemeinde, möchte das bewusst und gerne hier betonen. Das ist, glaube ich, was Jesus in diesem Es ist vollbracht auf jeden Fall meint. Alles ist Kontrolle, ist unter Kontrolle. Gottes Ratschluss wird hier in die Tat umgesetzt. Deshalb muss unser Augapfel sich anfreunden mit unserem Retter Jesus und an ihm hängen bleiben. In Ehrfurcht fasziniert von dem, was er für uns litt. Jesus selbst hat einmal gesagt, dass etwas in seinem Leben vollendet werden muss. Und jetzt interessanterweise, was er eine Taufe nennt. Tatsächlich im Blick auf diese Ereignisse sieht Jesus seinen Tod kommen und er nennt das, dass eine Taufe vollendet werden muss. Er sagt auch, dass es ihn drängt, diese Taufe zu vollenden. Dabei werden allerdings die einen untergehen und die anderen gerettet werden. Auf der Erde bedeutet sein Tod Zwietracht und Trennung unter den Menschen. Im Sichtbaren, da hat er die Menschen in zwei Lager aufgespalten. Es ist schon schockierend, wie unbeirrbar die Juden einen weltlichen Herrscher und Messias suchten, wie sie sich geradezu danach sehnten. Jesus selbst hatte zu Lebzeiten schon diese Idee verworfen. Er hat ihnen klar gesagt, dass er gekommen ist, nicht um eine Herrschaft im Sichtbaren, sondern um eine Herrschaft im Unsichtbaren aufzubauen. Er hat ihnen angekündigt, dass er diese Taufe bestehen muss. Das steht im Übrigen in Lukas 12 und ich lese uns aus Lukas 12 einmal diesen Vers 50. Dort heißt es, aber ich habe eine Taufe zu bestehen und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. So konnte er auch leicht sagen am Kreuz, es ist vollbracht, seine Taufe war nun vollbracht. Und es ist dabei äußerst beachtenswert, dass er seine Kreuzigung als Taufe bezeichnet und genau das Bild der Taufe hier anwendet. Die Taufe symbolisiert ja gerade den totalen Untergang und andersherum den traurigen Höhepunkt des Leidensweges Christi. Das Bild der Taufe zeigt auch dieses Hineingehen in den Tod und das Wiederauferstehen zum Leben. Dieses herausgenommen werden aus dem Leben der Welt und hineingenommen werden in das Reich des Himmels. Was bleibt zurück? Ein Pilger, der seinen Weg geht in den Himmel. Dessen Bestimmungsort, dessen Bürgerschaft und Bürgerrecht im Himmel liegt. Und für uns stellt sich diese Frage des Verlorenseins und des Mitauferstehens genauso wie für jeden Menschen auch. Mit Christus getauft zu werden, also in diesen Tod und in diese Auferstehung zu gehen, das ist das Höchste, was wir im Leben erwarten können. Das ist mehr als nur ein bloßes Wissen und Zuhören. Das ist der entscheidende Unterschied zu bloßer Theorie. Wer durch die Tür des Lebens eingeht, der ist mit ihm gestorben und mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. All sein Leben ist ein Weg, ihm immer ähnlicher zu werden. Genau diese Verbindung mit Christus im Tod, die ist es, die den Unterschied ausmacht. Und genau das ist es, was wir auch glauben, dass wir mit ihm in den Tod gegangen sind und mit ihm auferstanden sind. Genauso ist auch unser Leben vollbracht, vollendet, in dem Moment, wo wir mit Christus sterben und mit ihm auferstehen. Er hat es vollbracht, er hat es perfekt gemacht, so wird auch unser Leben im Tod mit ihm und in der Auferstehung perfekt. Und vollendet heißt auch noch etwas ganz anderes, einen anderen Aspekt noch, den wir vielleicht auch bedenken sollen. Am Anfang dachte ich mir, dass man das leicht übergehen kann, aber dann wurde es mir doch relativ wichtig. Vollendet heißt doch auch, dass nach seinem Tod nichts mehr dergleichen kommt. Also, es gibt keine weiteren Opfer. Dieses Opfer von Christus ist ein für alle Mal geschehen. tatsächlich ein Thema für Abhandlungen im Hebräerbrief zwischen Kapitel 7 und 10 sich genau damit beschäftigt. Dieses Opfer ist vollendet, vollbracht, einmalig. Da kommt kein anderes Opfer mehr. Es fehlt nichts mehr. Also wir können sowas wie Messopfer, die in manchen Kirchen gefeiert werden, getrost in das Reich der magischen Riten einordnen. Es ist vollbracht. Da kommt kein Opfer mehr. Da wird kein Christus mehr geopfert. In anderen Religionen oder wo auch immer von mehreren Opfern die Rede ist, das ist nicht so mit Christus. Dieses ein für alle Mal Opfer macht es uns dann auch leichter, die ein oder andere schwierige Stelle in der Bibel zu verstehen, wenn davon die Rede ist, dass es nicht nochmal ein Opfer für den Christen geben kann, wie zum Beispiel in Hebräer 6. Vor allem aber auch die Opfer der Hohepriester haben keine Kraft mehr. Alle anderen Versuche, Gott zu gefallen und ihm Opfer zu bringen, bringen nichts mehr. Auch das ist vollendet. Askese, also Enthaltung von bestimmten Dingen. Vollbracht, vorbei, braucht man nicht. Lebenskodex, Verhaltensordnung, Verhaltensbuch, Kleiderordnung, was auch immer. All dies ist auch vollbracht und vollendet. Es zählt also nicht, um das kurz zu machen, die Farbe des Anzuges oder der Verzicht auf Speisen. Es sind keine Opfer im klassischen Sinn, sind auch noch nicht mal notwendige Dinge, die uns irgendwie zum Heil bringen. Warum sage ich sowas? Man denkt, ich würde nie darauf kommen. Mir hat tatsächlich mal ein Mensch gesagt, guck mal hier, diese Frau trägt einen grauen Rock und er ist länger als von den anderen Frauen, die ist Christ. Das Symbol, das Erkennungszeichen des Christen war die Länge des Rockes und die Farbe. Leute, das ist es nicht. Das ist kein Opfer, das uns zum Glauben bringt. Denn wenn es der Rock wäre, dann wäre er ja das entscheidende Opfer. Aber nein, das entscheidende Opfer ist Christus. Auch andere Dinge, die wir erkennen, die wir sehen, wo wir sagen können, nein. Tatsächlich ist es so, dass ein für alle Mal dieses eine Opfer gilt und dass nur das Opfer von Christus gilt und nicht irgendwelche Handlungen danach. Es gibt kein weiteres Opfer, das Heilskraft hat. Das ist jetzt wieder ein bisschen theologischer. In manchen Kirchen wird nochmal geopfert und wenn man zur Sündenvergebung dann nicht mehr hingeht und dann irgendeinen Gottesdienst verpasst oder in den neuapostolischen Kirchen ist es, glaube ich, so, dass man mittwochs sogar unter der Woche nochmal zur Sündenvergebung in einen Opfergottesdienst gehen muss. Das stellt dieses Opfer ein für alle Mal in Frage und es stellt dieses, es ist vollbracht, in Frage. Und das würde ich an dieser Stelle nicht zulassen. Genauso wenig sind andere Dinge, die wir opfern können, Bekehrungsgebete oder was auch immer oder irgendwelche sonstigen magischen Riten, die eine geistliche Kraft haben, hiermit außer Kraft gesetzt. Noch einen Punkt, dem auch noch sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist, über das Vollbringen und das, was Christus vollbracht ist. Es stellt sich ja immer wieder eine Frage von den Dingen, die uns dort am Kreuz begegnen. Ist das nur in irgendeiner Weise eine vorbildliche Handlung oder eine Andeutung oder was auch immer? Oder ist dort tatsächlich jemand gestorben und ist dort tatsächlich für unsere Sünden jemand gestorben? Ich habe das in allen Erklärungen zu dem Opfer weggenommen. Aber hier stellen sich auch immer wieder Fragen, dass Menschen sagen, in dem Moment, wo er am Kreuz ging, hat nicht wirklich tatsächlich Sühnung stattgefunden, hat nicht wirklich Jesus tatsächlich für unsere Sünden bezahlt, sondern nur so eine Art vorausschauende Handlung ausgeführt, die dann nachher in uns lebendig werden muss. Und erst durch die aufwallende Liebe von Christus in unserem Leben ergibt sich daraus für uns ein heilvolles Leben. Es hört sich sehr romantisch an. Das kann man auch sehr lieb darstellen. Aber es entspricht nicht den Tatsachen. Denn dort am Kreuz ist auch die Sühnung und die Vergebung vollbracht. Dort ist unser Retter gestorben, der für alle Sünden gestorben ist. Sonst hätte er nicht das Heilswerk vollbracht. Sonst wäre noch ein Rest da, sonst wäre noch was übrig. Aber im Heilsplan Gottes gibt es keine Reste. Wer Reste leert, die nochmal nachgekehrt werden müssen, der verpasst die Vollkommenheit und die Vollendung, die Christus hier am Kreuz vollbracht hat. Und noch einmal zurück auf einen Punkt. Hier wurde tatsächlich Gottes Ratschluss umgesetzt. Hier wurde uns nicht interpretationsfähiger Raum zur Gründung unserer eigenen Wahrheit geliefert, sondern hier wurde Gottes Ratschluss umgesetzt. Dort wurde gehandelt, dort wurde vollbracht, dort wurde ausgeführt, dort wurde umgesetzt, oder wenn wir ein Fremdwort brauchen, da wurde realisiert. Es gibt kein zweiteiliges Heilswerk, es gibt ein Heilswerk, das dort am Kreuz passiert ist. Die Erlösung ist ein einmaliger Akt, der abgeschlossen und vollendet ist. Selbstverständlich hatte Gott der Vater so klar die Auserwählten, wie wir es gelesen haben, vor seinen Augen und mit in seine Gemeinschaft genommen. Alle, für die sein Sohn starb, für die starb er auch tatsächlich. Genauso wie Jesus alle die Auserwählten in Johannes 17 in seinem Gebet vor sich hat. Genauso trug er auch deren Sünde auf seinem Rücken. Er betete tatsächlich in Johannes 17 nicht für die Welt, sondern für die Jünger, die ihm der Vater gegeben hatte. Er betete tatsächlich für diejenigen, für die er starb, für die er das Heilswerk vollbracht hatte. Und für diejenigen wurde auch alles tatsächlich vollendet. Und Ehre und Dank sei dem Allmächtigen dafür. Wie wunderbar sind seine Werke. Amen.